Herzlich willkommen zu Vermögen, dem Anlagepodcast der Deutschen Apotheker und Ärztebank. Mein Name ist Christoph Koos und ja, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres Podcasts, in der es heute um euch gehen soll, genauer gesagt um eure Fragen. Und dazu habe ich mir heute meine liebe Kollegin Sarah Schalück eingeladen. Sarah, erstmal herzlich willkommen.
Hallo Christoph.
Sarah, du bist Client Portfolio Managerin. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Erzähl doch mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, was das genau ist, beziehungsweise was du genau machst.
Ja, ich arbeite im Portfolio Management hier in Düsseldorf und ich stelle so ein bisschen die Verbindung zwischen Portfolio Management und Kunden her, um es ganz vereinfacht zu erklären.
Das heißt also quasi dem Vertrieb, ne? Also die Kollegen im Vertrieb bei uns, die direkt am Kunden arbeiten, also die Beraterinnen und Berater. Und Portfolio Management ist dann eher so, kann man das als Werkbank bezeichnen oder?
Genau, das Portfolio Management ist an vielen Ecken ja auch sehr technisch geprägt, auch sag mal auch von der Sprechweise her. Und ich übersetze das Ganze so ein bisschen in Vertriebssprache, in Kundensprache.
Alles klar. Ja, du bist ja selber lange Zeit als Beraterin in einer unserer Filialen in Münster tätig gewesen. Das heißt, also warst schon ziemlich nah an den Fragen unserer Kundinnen und Kunden dran. Insofern eigentlich prädestiniert für unseren heutigen Podcast. Und ich starte mal mit einer Frage, die, glaube ich, relativ häufig auftaucht. Wie viel Prozent meines Vermögens soll ich dann eigentlich an der Börse anlegen?
Definiere Börse, Christoph. Wenn du so fragst, sage ich 100%.
100%? Ach, tatsächlich.
Die Börse an sich ist ja einfach breit gefasst. Das kann ja über ein Geldmarktinvestment, über Staatsanleihen, über Aktien, wie es ja klassisch meistens gesehen wird, gehen. Und wenn wir auf die Aktien blicken, sage ich dir, es kommt ganz auf deine persönliche Situation an. Die Faustregel sagt, dass jüngere Leute ja eher etwas mehr Zeit zum Arbeiten des Geldes haben, als es bei den Älteren der Fall ist, die es ja danach etwas sicherer anlegen. Das heißt dann, die jungen Leute eher mit einer höheren Aktienquote. Es hängt aber ganz stark davon ab, wie viel Geld hast du über. Weil in Aktien kann ja wirklich nur das Geld investiert werden, was du langfristig zum Vermögensaufbau auch hast, damit Schwankungen ausgesessen werden können. Gleichzeitig ist es aber auch gut, so viel wie möglich zu nehmen, weil so einfach auch der reale Wert des Geldes erhalten bleibt. Weil das kann ich ja fast nur noch mit Aktien hinbekommen, langfristig gesehen.
Das heißt, die Bargeldquote dann doch relativ gering halten oder nur auf das beschränken, wofür ich halt tatsächlich Liquidität, also Bargeld in dem Moment benötige.
Ja, so was du die nächsten 5 Jahre, so grob gesagt, benötigst.
Wie sieht's aus mit einer kleinen Reserve, wenn ich mal was nachkaufen möchte? Man sagt ja immer so schön, wenn die Kurse niedrig sind, immer noch ein bisschen Pulver zu haben, dass man dann verschießen kann, bevor ich eben solche Situationen nicht ausnutzen kann.
Na, grundsätzlich sagen wir mal, dass der beste Anlagezeitpunkt tatsächlich jetzt ist, weil keiner kann dir sagen, wann geht es wirklich runter und wie tief geht es runter. Steigt es wieder, geht der Punkt wieder so tief, wie wir ihn jetzt gerade haben oder nicht? Ne? Dann ist überhaupt darüber nachzudenken, ob du sagst, du machst vielleicht sogar einen monatlichen Sparplan und nutzt einfach Marktschwankungen dadurch aus. Das ist halt auch eine spannende Sache.
Da schließt sich gleich irgendwie die nächste Frage dran an. Wir sehen dann im Augenblick, gerade wenn man zum Beispiel mal auf den DAX schaut, sind die Kurse ja in den letzten Monaten extrem gestiegen und nach oben gegangen. So eine Frage, die sich mir persönlich auch immer da stellt, kann das eigentlich ewig so weitergehen? Kann also eine Aktie eigentlich ewig steigen?
In der Theorie ja. Ne? Gucken wir mal auf Apple, auf Microsoft. Die sind ja über Schwankungen abgesehen, über Jahrzehnte hinweg gestiegen. Die Frage ist aber, was ist das Geschäftsmodell? Und wie zukunftsträchtig ist auch das Geschäftsmodell? Es ist schon so, dass Trendthemen teilweise ein Trend sind und dann auch mal korrigieren. Es kann aber auch sein, dass es sehr, sehr langfristig eine interessante Option ist. Ein Blick zu behalten ist dann aber auch, wie viel Geld investiert das Unternehmen dann auch in eine Weiterentwicklung? Also schütte ich eher mein ganzes Kapital oder meinen ganzen Gewinn in Form von Dividenden aus, weil da auch Nutznießer wie Familien, Konstellationen hinterstehen? Oder wird es wirklich auch reinvestiert und zukunftsträchtig aufgestellt, wie zum Beispiel eine Nvidia, die wir dann halt auch haben? Da muss man schon einen Blick drauf haben.
Das ist ein interessanter Aspekt. Das heißt, der Argumentation folgend müsste eine hohe Dividendenrendite eigentlich dafür sprechen, dass die Unternehmen zwar gut wirtschaften, aber wenig Fantasie haben, das Geld zu investieren, oder?
Ja, es kommt immer darauf an, wie viel wird ausgeschüttet. Und am Ende auch gut wirtschaften kann man ja auch wieder in Frage stellen, weil wird wirklich aus Gewinnen ausgeschüttet, wird auf der Substanz ausgeschüttet. Da muss man schon nochmal genauer hinschauen. Hm. Also am Ende macht es immer wieder die Mischung. Ne? Wachstumsorientierte Unternehmen sind spannend, die wirklich reinvestieren, aber auch Dividendenunternehmen sind spannend, weil sie die richtigen Dividendenunternehmen, weil sie ein Einkommen einfach auch generieren. Das ist am Ende immer wieder die Streuung im Aktienmarkt.
Und wie gesagt, Fand ich ganz plausibel. Man muss schon ein bisschen hinter die Kulisse gucken, woher diese Dividende eigentlich wirklich kommt. Ist die wirklich erwirtschaftet worden oder muss ich da quasi an meine Reserven rangehen, um die noch ausschütten zu können? Kommen wir nochmal zurück zu den Kurssteigerungen der letzten Wochen und Monate. Würdest du sagen, dass im Augenblick so ein Peak erreicht ist, wo man vielleicht lieber das Pulver ein bisschen trocken halten sollte und nicht noch weiter investieren sollte? Oder ist das zu pauschal?
Grundsätzlich müssen wir ja mal drauf schauen, welche Märkte beobachten wir gerade. Es läuft ja gerade tatsächlich sehr in zwei unterschiedliche Richtungen, wenn man Europa mal mit den USA vergleicht. Grundsätzlich ist die beste Form aber immer investiert zu bleiben. Man muss nämlich ganz klar sagen, dass die stärksten Aktientage folgen in der Regel auf die schwächsten Aktientage. Und wenn ich zum falschen Zeitpunkt hinausgehe und die besten Aktientage nicht mitnehme oder die besten Tage an den Märkten nicht mitnehme, dann schmälere ich mit ganz immens meinen Gewinn. Und deswegen ruhig bleiben, investiert bleiben und deswegen eben auch gesagt, das Geld investieren in Aktien, das ich überhabe für die nächsten 5 Jahre, nur investieren, um dann es einfach aussitzen zu können. Weil langfristig gesehen sind breit gestreute Aktien immer eine gute Option gewesen.
Wie passt das zu dem Stichwort antizyklisches Investieren? Das ist ja auch immer das, was man ganz häufig hört. Das besagt ja eigentlich nichts anderes, als dass ich Aktien, die schon relativ gut gelaufen sind, vielleicht verkaufe, um dann Aktien, die zuletzt nicht so gut performt haben, dann nachkaufen zu können.
Grundsätzlich ist bei Aktien ja immer wichtig, den Blick in die Zukunft zu haben und nicht in den Rückspiegel. Das heißt, eine Aktie, die gut gelaufen ist, kann ja durchaus auch die nächsten 5 Jahre noch gut laufen. Und eine Aktie, die schlecht gelaufen ist, auch die nächsten 5 Jahre noch schlecht laufen. Das heißt, ich muss mir schon die fundamentalen Daten im Hintergrund dann auch dazu anschauen. Wie ist die Geschäftspolitik? Wie sind die Geschäftsaussichten? Wie gesagt, wir haben gerade durchaus Korrekturen auch in gewissen Teilmärkten. Da ist es mit Sicherheit auch spannend, weil grundsätzlich fundamentale Rahmendaten richtig sind. Gerade auch in einem fallenden Kurs hinein durchaus auch nachzurüsten und nachzukaufen. Aber grundsätzlich kann man jetzt nicht pauschal sagen, wenn fallend, dann fallen kaufen und Gewinne immer veräußern, weil ist besser. Kommt immer auf die fundamentalen Daten an.
Das heißt, es ist so einfach gedacht, wenn ich Aktien, die grundsätzlich gut performt haben, dass ich davon ausgehe, dass die dann demnächst vielleicht nicht mehr so gut performen werden und die, die grundsätzlich die letzten Monate schlecht performt haben, dass die sich dann wieder erholen werden. Da muss ich schon genauer auf die fundamentalen Daten hingucken.
Genau, das ist schon wichtig, ja.
Wo wir gerade so ein bisschen bei der aktuellen Marktsituation sind, wir erleben ja im Augenblick unglaubliche Schwankungen, insbesondere, ich gehe nochmal wieder auf den DAX zurück, haben wir ja vor 2 Wochen, glaube ich, Schwankungen gesehen, wie es sie seit vielen, vielen Jahren gar nicht gegeben hat. Da sind natürlich dann auch viele Kundinnen und Kunden dabei, die sagen, das ist mir aber irgendwie zu riskant, das ist doch gar nicht seriös, wenn die Kurse an einem Tag der DAX um mehrere hundert Punkte nach oben geht, am nächsten Tag wieder um mehrere hundert Punkte nach unten und am dritten Tag wieder vice versa. Ist das dann, oder verstehst du die Reaktion, dass so mancher sagt, nee, also mit Aktien will ich eigentlich gar nichts zu tun haben, das ist mir nicht seriös genug?
Wirtschaftlich hatten wir in den letzten Jahren ja in Deutschland überhaupt gar kein Wirtschaftswachstum. Welche Berechtigung hat es, dass der DAX jetzt gerade so hoch geht? Das ist ganz, ganz häufig eine Kundenfrage. Und das ist recht einfach zu erklären. Nämlich zum einen ist es so, dass wir ein sehr exportorientiertes Land sind. Das heißt, nur 20% unserer Umsätze generieren die DAX-Unternehmen überhaupt in Deutschland. 80% außerhalb von Deutschland, was natürlich einmal wichtig zu betrachten ist. Und dann sind jetzt viele Hoffnungen eingepreist. Der Handelskonflikt hat sich noch nicht so stark zugespitzt wie gedacht mit den USA. Es wird auf eine Beendigung des Krieges gehofft mit der Ukraine. Gleichzeitig kommt jetzt vermutlich eine sehr unterstützende fiskalische Politik auch. Und das alles zusammen gibt einfach gerade viel Hoffnung für unsere Wirtschaft. Und deswegen steigen die Kurse jetzt gerade auch so.
Aber nochmal auf die Schwankungen zu sprechen zu kommen. Verstehst du das, dass die Leute nervös werden, wenn das so an mehreren Tagen hintereinander auf und abwärts geht?
Total. Und da kommen wir wieder zum Thema Sparplan. Weil ich kann, eine Wertpapieranlage oder eine Aktienanlage insbesondere ist ja einfach immer sehr langfristig geprägt. So, das heißt, kurzfristige Schwankungen sind für meine Anlage gar nicht wichtig. So, wenn ich eine vernünftige, breite Streuung habe, ist eben Augen zu und durch einfach das Richtige und Wichtige. Und diese Schwankungen kann ich total gut für mich nutzen, indem ich dann eben monatlich bespare, dann in die Schwankungen hineinkaufe. Und dafür sind die perfekt geeignet.
Und dann einfach gar nicht hinschauen.
So ist das. So ist am besten. Versuchen trotzdem ruhig zu schlafen und abwarten.
Kommen wir vielleicht nochmal zum anderen Thema, was auch viele bewegt oder in der Vergangenheit bewegt hat. Mittlerweile hat es sich ja ein bisschen beruhigt. Man sagt ja immer, Inflation, wenn die Zinsen niedrig sind, dann umso mehr in Sachwerte investieren, weil sich dann einfach eine bessere Rendite erzielen lässt. Jetzt sind ja zeitweise die Zinsen auch wieder ganz gut nach oben gegangen. Ich kann also sag mal, über Staatsanleihen, aber auch beispielsweise selbst auf dem Festgeldkonto kann ich ja zumindest eine gewisse positive Rendite wieder erzielen. Macht das für dich auch Sinn, dort einen Teil seiner Gelder zu parken? Also sei es einerseits in Staatsanleihen, da wirst du vielleicht noch Ja sagen. Wie sieht es bei Festgeld aus?
Es ist für das Geld, das ich eher für eine kurzfristige Anlage, eben sind wir in diesen 5 Jahren, überhabe. Natürlich. Warum dann auch nicht? Weil ich ein bisschen was an liquidem Vermögen brauche ich auch einfach. Sei es, ich brauche ein neues Auto, sei es, möchte mir den Urlaub genehmigen oder auch, ich habe vor, mir in 2 Jahren oder in den nächsten 3 Jahren ein Haus zu kaufen, dann kann das Geld nicht in die Aktienmärkte hinein. Punkt. Weil wir hatten über die Schwankungen gesprochen, die können einfach da sein. Aktien oder Geld im Aktienmarkt muss arbeiten können. Langfristig betrachtet sind aber Aktien, weil ich mich wirklich an einem realen Unternehmen beteilige, welches wirklich Gewinne erwirtschaftet. Und wenn ich die richtige Auswahl treffe, eben ein Unternehmen ist, das wächst, wovon ich dann partizipiere. Oder auch beim Thema Inflation. Ein Unternehmen kann die Preise erhöhen und damit auch einer Inflation entgegenwirken. Da habe ich ja als Miteigentümer des Unternehmens was von. Geht eben kaum ein Weg für einen langfristigen, soliden Vermögensaufbau an die Aktien vorbei.
Ich schaue gerade nochmal auf meinen schlauen Zettel. Ich glaube, die eine Frage, die mir jetzt gerade ins Auge springt, du hast sie schon ein bisschen am Rande beantwortet, aber ich stelle sie trotzdem nochmal ganz explizit. Wenn man die Entwicklung im DAX jetzt sieht, dann ist das ja in gewisser Weise ein bisschen Widerspruch zu dem, was ich an wirtschaftlicher Entwicklung in Deutschland im Augenblick erlebe. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es besonders schlimm ist, aber ich meine, wirtschaftliche Dynamik sieht auch tatsächlich anders aus als das, was wir im Augenblick sehen. Wie kann das da eigentlich sein, dass der DAX, der ja die wichtigsten Unternehmen oder größten Unternehmen Deutschlands abbildet, sich trotzdem so fulminant entwickelt, wenn die wirtschaftliche Lage eher so lala ist?
Genau, da kommen wir wieder zu der Exportnation und dass wir in die Zukunft gucken, nicht in den Rückspiegel. Wie eben erwähnt, ist der Großteil unserer Umsätze und damit auch der Gewinne werden eben im Ausland vereinnahmt. Das heißt, wir sind gar nicht so abhängig von Deutschland selbst. Und zum anderen sind es aber viel Hoffnung in den Punkten, die jetzt eben anstehen, wie der Handelskrieg mit der USA, Ukraine-Krieg, Fiskalpolitik und Co. Sinkende Zinsen haben wir gerade. Das spricht halt viel dafür, dass es unserer Wirtschaft einfach gut tun wird, auch in Europa gesehen insgesamt.
Drehen wir den Fall mal um und sagen, ich habe eigentlich eine Aktie gekauft von einem Unternehmen, von dem ich tatsächlich überzeugt bin, das mich fundamental überzeugt hat, von seinem Geschäftsmodell überzeugt hat. Die Zahlen, die das Unternehmen ausweist, sind auch alle prima und trotzdem steigt einfach der Aktienkurs nicht. Das beobachtet man ja auch immer mal wieder. Wie kann das sein?
Erstmal ist die Frage dann auch, wie ist der Ausblick des Unternehmens? Es kann ja sein, dass ein Unternehmen jetzt gerade sehr gute Zahlen vorweist in der Berichtssaison, aber sagt, puh, die nächsten 12 Monate werden bei uns schon schwierig aus folgenden Gründen. Dann ist das natürlich nicht unbedingt positiv für den Aktienkurs. Es kann sein, dass die gesamte Branche gerade einfach Schwierigkeiten hat und das Unternehmen dann auch ein bisschen mit unter die Räder gerät oder dass auch einfach insgesamt die Stimmung an den Märkten gerade eher, sei mal vorsichtig, geprägt ist. Von vielen Faktoren ist das Ganze abhängig. Die Börse ist einfach viel psychologisch mitgeprägt.
Also gar nicht unbedingt immer die harten fundamentalen Faktoren, sondern eben auch viel Psychologie dabei, beziehungsweise man sagt, wie sagt immer so schön, Marktsentiment.
Genau.
Okay. Ach, kommen wir nochmal zu einem ganz anderen spannenden Thema, dem Thema Börsenweisheiten. Es gibt ja immer wieder so Börsenweisheiten, die man hört, wenn man sich mit dem Thema Aktien beschäftigt. Ich glaube, die bekannteste ist dieses Sell in May and Go Away. Und da gibt es, glaube ich, noch die Verlängerung, But Don't Remember to Come Back in September. The Trend is Your Friend ist auch irgendwie so ein schönes Bonmot. Was hältst du grundsätzlich von solchen Börsenweisheiten? Ist das irgendwie so ein bisschen historisch spannend und ansonsten sollte man sich eher nicht dran halten? Oder ist da tatsächlich was dran?
Bauernregel der Börsen.
Die Bauernregeln der Börsen, sozusagen, genau.
Es steckt schon häufig ein Fünkchen Wahrheit auch dahinter, weil sonst würden sie sich ja auch nicht so prägnant halten. Die erstgenannte, Sell in May and Go Away, weißt du, woher die stammt?
Nee, tatsächlich nicht.
Total spannend. Es gibt ja durchaus Länder, die deutlich stärker aktienorientiert sind als wir in Deutschland. Und nicht nur ein oder zwei, sondern durchaus ein paar mehr. Und in manchen dieser Länder erfolgt typischerweise im Mai die Steuererstattung, die dann wiederum in die Märkte investiert wird. Und danach wird in den Sommerurlaub gegangen, weshalb es dann ein bisschen ruhiger wird. Das heißt, es ist häufig auch so gewesen, dass dann eben die Aktienkurse zu Mai dann noch ganz nett war, mal gekauft wurde und dann wurde es eher ein bisschen ruhiger. Stimmt halt aber auch einfach nicht immer. Wenn du zum Beispiel auf das letzte Jahr schaust, dann hätte ich ein bisschen was an Gewinnen auch verpasst.
Heißt das sozusagen so eine Art Sommerflaute an der Börse, würde das so beschreiben?
Vereinfacht gesagt, ja. Ja. Ja, wie gesagt, es passt nicht immer. Mhm. Und rein und raus kostet halt auch einfach immer Gebühren. Das darf ich eben auch nicht vernachlässigen. Und wir haben eben über die besten Handelstage, die ich verpasse, gesprochen. Das heißt, grundsätzlich ist schon investieren und dabei bleiben meistens die elegantere Variante.
Ich habe noch ein schönes Bonmot, das berühmte fallende Messer, in das man nicht greifen soll. Das heißt ja übersetzt, also wenn der Kurs so richtig abschmiert, sollte man lieber nicht zugreifen, weil es ansonsten vielleicht irgendwann noch schlechter werden kann. Kann man sowas wirklich an Kursverläufen ablesen oder ist das auch nicht mehr?
Die Frage ist, wenn es runtergeht, wann ist es vorbei? Und das perfekte Timing, zumindest über einen, ich kann mal Glück haben im perfekten Timing, aber über einen längeren Zeitraum schaffe ich es nie, im Tief zu kaufen und im Hoch zu verkaufen. Es funktioniert einfach nicht. Und deswegen der Spruch von eben, einer meiner Lieblingssprüche, der beste Zeitpunkt zum Investieren ist immer jetzt, weil die Zeit arbeitet ja einfach für mich. Und natürlich ist es so, dass wenn die Märkte gerade korrigieren, es schwerfällt reinzukaufen, wie jetzt gerade auch in Amerika. Da ist gerade schon in manchen Stellen auch eine Blockade bei den Anlegern zu sehen, jetzt reinzugehen.
Also klingt so zusammenfassend gesagt doch so ein bisschen danach. Ist ganz lustig, sich diese Börsenweisheiten mal anzuschauen, aber an sich ist es viel wichtiger, dass man seine eigene Strategie hat und bei der auch bleibt und sich nicht verunsichern lässt, wenn zum Beispiel mal die Kurse deutlich runtergehen.
Investieren, breit streuen und Zeit dabei haben. Und dann mache ich nichts verkehrt damit.
Sehr schön. Das ist ja fast schon ein schönes Schlusswort. Ich habe aber eine Frage tatsächlich noch, die ich ganz, ganz, ganz spannend finde. Wenn Kundinnen und Kunden ihr Geld bei einer Bank in Deutschland parken, dann sind diese Guthaben ja in der Regel über einen Sicherungsfonds unterschiedlicher Größenordnung gesetzlich abgesichert oder eben auch durch die einzelnen Verbünde. Wie ist das denn, wenn ich beispielsweise Fonds kaufe? Und jetzt geht der Fondsanbieter pleite. Was passiert dann? Bin ich da auch in gewisser Weise abgesichert oder gar nicht?
Ich bin in unbestimmter Höhe abgesichert, da es ja kein Vermögen der Fondsgesellschaft oder der Bank ist, sondern als Sondervermögen deklariert wird. Das heißt, mir gehört ja wirklich die Aktie. Sie wird nur von der Bank verwahrt. Deswegen ist das eben unerheblich, was mit dem Institut passiert. Was natürlich ist, ist, dass zu Marktschwankungen kommen kann. Das definitiv.
Super.
Ich hätte noch eine Frage, die momentan ganz häufig kommt, Christoph.
Ja, frag nur, sehr, sehr gerne.
Weil es wirklich gefühlt jeden Tag mehrmals kommt, nämlich was aktuell mit den KI- und Tech-Themen ist und ob es gewisse Parallelen auch zu der Dotcom-Krise gibt, die wir mal hatten. Und da möchte ich ein Jein dazu sagen. Es gibt gewisse Parallelen, nämlich hohe Bewertungen, der Hype um KI und auch um Tech, wobei man gerade jetzt nicht von einem Hype sprechen kann, der schnell vergeht. Weil das Thema mit KI ist einfach wesentlich ausgeprägter als damals und auch einfach unerlässlich. Einfach aufgrund des Fachkräftemangels, den wir haben, brauchen wir ja diese Unterstützung in der Form. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wir mit dieser Korrektur auch gerechnet haben. Wir haben sie antizipiert, weshalb wir in unseren Portfolien auch niedriger gewichtet waren, so als der Gesamtmarkt, um es mal so zu sagen. Aber der große Unterschied ist, dass die Tech-Firmen jetzt, wie Apple, Nvidia, Microsoft, wirklich reale Gewinne ja erwirtschaften, was damals ja gar nicht der Fall war bei den Unternehmen. Und dazu ist es so, wenn wir mal die Mag 7 nehmen, die größten Technologieunternehmen, die wir haben, über Apple, Microsoft, Amazon und Co., haben die in 2024 30% des gesamten S&P 500, welcher die 500 größten Unternehmen der USA beinhaltet, dominiert. Das heißt, es ist ja gar nicht von kleinen Unternehmen, die morgen vor der Pleite stehen, zu sprechen. Nichtsdestotrotz ist es so, dass man schon auf die Bewertung gucken sollte, dass man, dass gerade eine gewisse Konkurrenz aus China auch einfach kommt und dass da auch wieder ein breit gestreutes Portfolio einfach wichtig ist. Also der Trend unserer Meinung nach bleibt bestehen. Trotzdem ist auf die Bewertung zu achten und eine Streuung macht es am Ende wieder aus.
Das heißt also, um es nochmal in eigenen Worten zu sagen, guck mal, jetzt gebe ich auch noch eine Antwort, wo du schon eine Frage stellst. Es ist tatsächlich so, dass im Gegensatz zur Dotcom-Blase jetzt wirklich auch nachhaltige Geschäftsmodelle bei den Magnificent Seven hinterstehen, die Gewinne erwirtschaften können, während das in der Dotcom-Blase ja doch eher so Illusionen waren, die verkauft wurden.
Genau,
oder?
Und es besteht ja auch eine Technologieführerschaft wirklich. Das ist schon ein ganz, ganz großer Unterschied zu damals.
Ja, vielen Dank, liebe Sarah, für deine Zeit und vor allen Dingen für die Beantwortung der Fragen. Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Und ja, vielleicht gibt es ja sogar noch Fragen. Bestimmt gibt es noch Fragen, die wir jetzt in diesem Podcast nicht beantworten konnten, aber die euch trotzdem auf dem Herzen liegen. Insofern das Angebot an dieser Stelle, schickt doch eure Fragen, die ihr habt, an podcast@apobank.de und wir gucken mal, dass wir die in einer der nächsten Folgen vielleicht beantwortet bekommen.
Danke dir, Christoph. Es hat viel Freude bereitet
und ich freue mich auf
viele, viele Fragen.
Ja, wir sind gespannt. Lieben Dank, Sarah.
Bis dann. Tschüss.